Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
Ja, es war ja so, zu dem Endspiel 54 der Männer gegen Ungarn waren wir Kinder eingeladen, dort zu gucken bei dem Freund meines Vaters, bei einem Altenheim Gmünden. Und er hatte ein Schwarz-Weiß-Fernsehgerät. Das war nur so ein kleines, schweres Ding, was man da in den Anfängen hatte. Groß angewischt, wenig Leistung.
Es ist das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft. Der 4. Juli 1954. Deutschland spielt gegen Ungarn. Es spielt David gegen Goliath. Goliath, das ist in diesem Fall die ungarische Mannschaft. Im Vorrundenspiel haben die Deutschen noch 3:8 gegen Ungarn verloren. Jetzt treffen sie wieder aufeinander. Im Berner Wankdorf-Stadion fiebern 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dem Spiel entgegen. Über 400 Kilometer von Bern entfernt, in Ingelheim am Rhein, sitzt zu diesem Zeitpunkt ein kleines 10-jähriges Mädchen vor dem Fernseher und schaut gebannt zu. Ihr Name? Bärbel Wohlleben. Ein Freund ihres Vaters hat sie und ihre Geschwister eingeladen. Auf einem modernen Schwarz-Weiß-Fernseher verfolgen sie das Spiel. Die Wohnung ist rappelvoll. Fast die gesamte Nachbarschaft sitzt vor dem Fernseher. Die deutschen Männer haben sich in Bern nach einem Rückstand wieder zurückgekämpft. Max Morlock und Helmut Rahn haben ausgeglichen. Es steht jetzt 2:2. Es läuft die 84. Minute.
6 Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Zum ersten Mal. Helmut Rahn schießt sich in die Geschichtsbücher. Und für das kleine Mädchen vor dem Fernseher ist der Sieg der deutschen Nationalmannschaft ein Wendepunkt in ihrem Leben.
Der ganze Raum war toll besetzt mit jungen Leuten, mit den Älteren, die alle Fußball begeistert waren. Und das hat mich so angesteckt, dass ich wirklich beschlossen hatte, jetzt spielst du auch in einem jungen Verein.
Am 4. Juli 1954 schreibt also nicht nur die deutsche Nationalmannschaft Geschichte, es ist auch der Beginn eines neuen Kapitels im Leben der 10-jährigen Bärbel aus Ingelheim.
Und wir waren so begeistert, dass wir rumgeschrien haben wie die Bekloppten und sind anschließend in den Garten von dem Freund des Vaters und haben da weiter gebolzt, also wir Kinder. Wie die Verrückten. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich gesagt, ich will jetzt auch bei den Jungs in einer Mannschaft spielen. Und ja, hat mein Vater gesagt, das ist in Ordnung, kannst du machen. Und mein Bruder Otto, der ja damals schon Leichtathletik gemacht hatte, der hat dann zu mir gesagt, ich nehme dich mit zum Training, zum Herrn Flugmacher. Und dann gucken wir mal. Ja, allein im Hof zu spielen mit meinen Brüdern, das war alles okay. Aber jetzt wollte ich einfach mehr.
Diese euphorische Stimmung aus dem Berner Stadion, dieses unbeschreibliche Gefühl, mit Fußball etwas Großes erreichen zu können, das reißt Bärbel Wohlleben mit. Das, was die Männer machen, das will sie jetzt auch. Es gibt da nur ein Problem. Frauen, die Fußball spielen, gibt es zu der Zeit praktisch nicht. Frauen und Fußball. Was heute so selbstverständlich ist, war lange Zeit ein Skandal. Vor 100 Jahren noch warfen Männer mit Steinen auf fußballspielende Frauen. Heute sind sie Superstars und Vorbilder. Doch wie haben sie es geschafft, diesen Weg zu gehen? Dieser Podcast erzählt die Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Klar, es geht ums Sportliche, um Erfolge und Niederlagen. Aber auch um Durchhaltevermögen, Mut und Kampfgeist. Es sind Geschichten, die den Wandel der Gesellschaft widerspiegeln. Vom Kampf gegen Sexismus bis hin zur Forderung nach echter Gleichberechtigung. Wir sprechen mit den Frauen, die trotz aller Widerstände Großes erreicht haben und den Fußball, wie er heute ist, maßgeblich geprägt haben und immer noch prägen. Pionierinnen, Kämpferinnen, Fußballerinnen. Und ihre gemeinsame Leidenschaft. Einfach nur Fußball spielen. Ich bin Isabella Fischer und das ist Verboten gut, wie Frauen den Fußball erobern. Ein Kicker-Podcast präsentiert von VW. Folge 1. Das Wunder von Bärbel. Bärbel Wohlleben sitzt in einem Eiscafé direkt am Ingelheimer Bahnhof. Ingelheim, Das ist eine Stadt in Rheinland-Pfalz. Knapp über 36.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier. Hier hat Bärbel Wohlleben fast ihr gesamtes Leben verbracht. Heute ist sie 81 Jahre alt. Man sieht ihr an, dass der viele Sport sie fit gehalten hat. Bärbel Wohlleben kommt aus einer sportlichen Familie. Ihr Vater arbeitet ehrenamtlich als Justiziar für den Südwestdeutschen Fußballverband. Bärbel hat drei Brüder. Für die war Fußballspielen in der Kindheit ganz normal.
Bei meinen Geschwistern war das selbstverständlich. Es musste sowieso eine vierte Person herhalten, damit sie zwei gegen zwei spielen konnten. Dann haben wir auch immer mal die Personen gewechselt, die zwei zusammen. Und das war in Ordnung. Also ich kann mich da nicht erinnern, dass meine Brüder dagegen waren. Die haben mich ja dazugeholt und ich war da voll akzeptiert. Und bei uns gab es da auch keine Probleme von wegen Mädchen, Jungs.
Nur gegen ihre Brüder zu zocken, ist Bärbel aber irgendwann zu wenig. Dann kommt der WM-Sieg der Männer 1954 und damit der Startschuss für Bärbels Karriere. Mit der Erlaubnis ihres Vaters geht sie mit ihrem Bruder zum Probetraining im örtlichen Club der Spielvereinigung Ingelheim.
Ich war wirklich die Einzige, von der ich weiß, die in Rheinland-Pfalz zu der Zeit bei den Jungs Fußball gespielt hat.
Bärbel darf zwar mitspielen, sie muss aber um ihren Platz in der Mannschaft kämpfen. Wortwörtlich.
Als die Jungs mich gesehen hatten, als ich zum ersten Mal da war, musste ich mit denen Ringkämpfe austragen. Es ging so ungefähr 50-50 aus.
Kämpfe wird Bärbel Wohlleben in den nächsten Jahren noch weitere austragen müssen. Und damit ist sie nicht alleine. Springen wir mal knapp drei Jahrzehnte zurück in die 1920er Jahre. Nach dem Ersten Weltkrieg, der 1918 endet, machen Frauen große Schritte in Richtung Gleichberechtigung. Sie dürfen endlich an Wahlen teilnehmen und sind laut Verfassung den Männern gleichgestellt. Und obwohl patriarchale Strukturen und traditionelle Geschlechterrollen weiter fortbestehen, streben die Frauen nach mehr Gleichberechtigung. 1920 gründet Walter Bensemann den Kicker. Bensemann, der Sohn einer jüdischen Berliner Bankiersfamilie, liebt den Fußball. Nach dem Schrecken des Ersten Weltkriegs hofft er, dass Sport ein Mittel zum dauerhaften Frieden sein kann. Er sieht in einer Fußballzeitung ein Symbol der Völkerversöhnung durch den Sport. Ich habe mich mal durch das Kicker-Archiv gegraben. Schon ziemlich früh, im Jahr 1925, wird im Kicker zum ersten Mal das Foto von fußballspielenden Frauen abgedruckt. Eine Frau trägt ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte und ein Barett, diese flache, runde Kopfbedeckung, die man aus Frankreich kennt. Der Artikel trägt die Überschrift »Ist Frauenfußball ästhetisch?« In Frankreich wird bereits eifrig vom schönen Geschlecht Fußball gespielt. Der Frauensport dürfte aber doch auf anderen Gebieten liegen. Ja, sehr nett das Ganze. Aber immerhin spielen in Frankreich schon Frauen Fußball und die Presse berichtet darüber. Und in Deutschland? Da macht 1930 eine Frau zum ersten Mal das, was die Männer schon jahrelang machen. Sie gründet einen Verein. Ihr Name? Lotte Specht. Lotte Specht ist die Tochter eines Metzgers aus Frankfurt und gerade einmal 19 Jahre alt. Sie ist verrückt nach Fußball und besucht jedes Spiel ihres Lieblingsvereins FSV Frankfurt.
Ich war begeistert. Und da habe ich gedacht, ach, was die Männer können, das können wir ja auch.
Das ist sie, Lotte Specht. Viel Videomaterial gibt es von ihr leider nicht. Lotte Specht ist 2002 verstorben. Ihr Großneffe hat uns netterweise diesen Ausschnitt aus der Hessenschau zugeschickt. Lotte will selber spielen, aber ihr fehlen die Mitspielerinnen. Doch Lotte hat eine Idee. Sie schaltet eine Annonce in den Frankfurter Nachrichten. Gesucht werden fußballbegeisterte Frauen wie sie. Und Lotte hat Erfolg. 40 Frauen melden sich. Sie treffen sich im Gasthaus Steinernes Haus in Frankfurt und gründen einen Club. Den ersten deutschen Damenfußballclub. Kurz, erster DDFC.
Ich habe meinen Fußballkram selber gemacht.
Die Frauen des ersten DDFC spielen damals ohne Tornetze und haben anfangs auch keine eigenen Trikots. Und vor allem haben sie keine Gegner. Andere Frauenteams gibt's einfach nicht. Wollen sie spielen, müssen sie ihr Team also aufteilen und gegeneinander antreten. Sie heften sich Stofffetzen mit Sicherheitsnadeln an die Kleidung. Eine Mannschaft rot, eine Mannschaft schwarz.
Ich war Mittelstürmer und Spielführerin. Wir haben da auf der Seehofswiese gekickt. Ja, da waren wir schon richtig für Fußball. Schuh, Knieschützer. Und wir trugen ja Baskenmützen. Warum? Wegen Kopfschutz.
Das Echo lässt nicht lange auf sich warten. Die Frauen müssen sich einiges anhören, aus ihrem Umfeld, von den Zuschauern und auch von der Presse. Im hohen Alter ist sie im ZDF-Sportstudio zu Gast.
Erzählen Sie kurz, wie kam man auf die Idee? Denn die Männer müssen doch, sagen wir mal, an die Decke gegangen sein.
Ja, das war also ganz schlimm. Das war eine stürmende Entrüstung unter dem Publikum. Und ganz besonders bei der Presse. Na, die haben uns ja verrissen. Sie haben uns Gott weiß was alles genannt. Zum Beispiel haben sie uns verglichen mit den Varieté-Damen ohne Unterleib.
Na.
Ja, es sei eine Geschmacklosigkeit. Und dann haben sie uns mit Ringkämpferinnen gleichgestellt.
Die Frankfurter Nachrichten, wo Lotte Specht 1930 ihre Annonce schaltet, berichten als einzige Zeitung positiv über den ersten DDFC. Auch, weil die Redakteurin eine Frau ist.
Die andere Zeitung in Frankfurt, die mehr rechts stand, die hat dann geschrieben, alte Jungfern und Kartoffeln pflanzen sich durch Knollen fort.
Ihr hört es an ihrer Stimme. Im Rückblick nimmt Lotte die Kommentare mit Humor. 1930 aber stößt sie mit ihren Mitstreiterinnen auf heftigen Widerstand. Auch daheim. Ihre Mutter hat kein Problem mit dem Fußball. Sie toleriert und unterstützt Lottes Sport. Ihr Vater dagegen ist nicht so begeistert. Kunden seiner Metzgerei beschweren sich, einige kaufen auch nicht mehr bei ihm ein. Andere wiederum finden es toll, dass sie die kleine Lotte in der Zeitung sehen. Und Lotte, die macht einfach weiter. Sie hat ein Ziel. Der Deutsche Fußballbund, der 1900 gegründet wird, organisiert Meisterschaften und Länderspiele für die Männer. Das wollen die Frauen vom ersten DDFC auch. Specht und ihre Mitspielerinnen setzen sich zusammen und schreiben einen Antrag, um in den Dachverband, den DFB, aufgenommen zu werden. Aber der DFB will rein gar nichts vom Frauenfußball wissen. Der Antrag wird abgelehnt. Und ein Jahr später löst sich der Verein auch schon wieder auf. Sie werden permanent schikaniert und der gesellschaftliche Widerstand ist am Ende einfach zu groß.
Es war eine Pressekampagne gegen uns. Es war ganz schlimm. Wir haben uns als Suffragetten hingestellt und als schwule Weiber, haben sie sogar geschrieben. Und dann haben sie auf dem Sportplatz, da haben sie sogar mit Kieselsteinen nach uns geworfen.
Lottes Traum vom Fußball zerplatzt nach nur einem Jahr. Aufgrund der schlechten Presse und der hämischen Kommentare verbieten viele Eltern den Mädchen das Fußballspielen. Sie dürfen nicht mehr ins Training kommen. Der erste DDFC wird immer kleiner. Und dann ist er aus, der Traum. Und der braune Wind, den Lotte Specht schon 1930 spürt, der fegt bald über ganz Deutschland. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler die Macht. Im selben Jahr wird auch Kicker-Gründer Walter Bensemann von den Nazis vertrieben, wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner kosmopolitischen Gesinnung. Der Kicker bleibt weiter bestehen. Doch fußballspielende Frauen haben damals weder in der Gesellschaft noch in der medialen Berichterstattung einen festen Platz. Der Sport wird mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten gleichgeschaltet. Der DFB wird vom Fachamt Fußball abgelöst und die neue Behörde hat eine klare Haltung zu Frauen auf dem Spielfeld. Für das Fachamt ist Fußball eine männliche Kampfsportart. Frauen haben da nichts zu suchen. Und damit verschwindet der deutsche Frauenfußball vom Spielfeld. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 liegt Deutschland in Trümmern. Das Land erholt sich nur langsam von den Folgen des Krieges. Und auch die Rolle der Frau ändert sich. Um die Familienordnung zu stabilisieren, werden Frauen zurück in die traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter gedrängt. Frauen, die während des Krieges in Männerdomänen gearbeitet haben, werden nach dem Krieg sozial ausgegrenzt und abgewertet. Gleichzeitig werden sie für den Wiederaufbau des Landes gebraucht. Besonders krass, in Westdeutschland brauchen Frauen bis 1958 die Zustimmung ihres Ehemannes, um arbeiten gehen zu können. Erst nach dem Gleichberechtigungsgesetz ändert sich das. Frauen dürfen ab sofort ein eigenes Vermögen haben, ein Konto besitzen oder arbeiten gehen. Als die 10-jährige Bärbel vor dem Fernseher in Ingelheim sitzt und das Finale 1954 sieht, sind für 90 Minuten alle gesellschaftlichen Probleme vergessen. Der Fokus liegt auf dem Fußball.
Und dann war das ein ganz, ganz besonderes Ereignis, dass die Deutschen ins Endspiel kamen und dann auch noch gewonnen hatten. Die Ungarn war ja hoch favorisiert, die hatten sogar 2-0 geführt. Und die Deutschen haben dann das Spiel nochmal gedreht. Dadurch hat Deutschland zumindest im Sportbereich, speziell hier Fußball, Aufmerksamkeit gefunden in der Welt.
Viele Mädchen und Frauen fangen nach dem WM-Sieg an, von einer eigenen Fußballkarriere zu träumen. Obwohl es keine Vereine oder Mannschaften für sie gibt. Gekickt wird trotzdem. Häufig mit den eigenen Geschwistern im Hinterhof oder mit den Mitschülern im Pausenhof. Bärbel Wohlleben darf mit ihren Brüdern ins Fußballtraining.
Da waren meine Eltern recht offen gewesen. Meine Mutter hat sich da ein bisschen mehr zurückgehalten. Aber mein Vater war da positiv drauf eingestellt. Der war damals schon sehr modern. Und nicht so wie alte, die heute teilweise noch ihre Schwierigkeiten haben, Frauenfußball anzuerkennen. Der eine oder andere hat immer mal die Nase gerümpft, wenn der in die Bärbel mitgespielt hat. Und hab da mal einen Klassenkameraden von mir 3 Tore in einer Halbzeit ins Nest gesetzt. Der hat ein halbes Jahr nicht mehr mit mir gesprochen. Bis wir uns dann langsam wieder um Schulhof angenähert hatten. Tja, das waren damals Ereignisse. Es war ja auch sozusagen ein Novum, dass ein Mädchen bei den Jungs mitgespielt hatte.
Bärbel spielt und das ziemlich gut. Aber kaum ist sie in der Mannschaft angekommen, ist ihr Traum vom Fußball auch schon fast wieder vorbei. Denn der Deutsche Fußballbund ist alles andere als begeistert von spielenden Frauen. Am 30. Juli 1955 beschließen die DFB-Spitzen, in den Vereinen, die zum DFB gehören, dürfen keine Frauenmannschaften gegründet werden. Es dürfen ihnen keine Plätze zum Spielen zur Verfügung gestellt werden, Schiedsrichter und Linienrichter dürfen keine Spiele leiten. Und auch in den jungen Teams dürfen sie nicht mehr mitspielen. Und weil fast alle Vereine zum DFB gehören, ist Fußball für Frauen in Deutschland damit verboten. Ein absoluter Tiefpunkt.
Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.
Der DFB vertritt weiter die Meinung, Fußball gilt als männlicher Kampfsport, der für Frauen unnatürlich ist. Die Wortwahl erinnert an das Fachamt Fußball im NS-Regime. Und das ist kein Zufall. Auch nach 1945 sind im DFB viele hohe Posten mit Männern besetzt, die im Dritten Reich Karriere gemacht haben. So zum Beispiel Peko Bauens. Im Dritten Reich ist er Mitglied der NSDAP. 1950 wird er der erste Präsident des DFB. Er gilt als schwieriger Charakter und ist ein absoluter Gegner des Frauenfußballs. Bauens behauptet Mitte der 50er Jahre:
Fußball ist kein Frauensport. Wir werden uns mit dieser Angelegenheit nie ernsthaft beschäftigen. Das ist keine Sache für den DFB.
Und auch der Weltmeistertrainer von 1954, Sepp Herberger, war sich ziemlich sicher, dass Frauen im Fußball nie eine aktive Rolle spielen würden.
Fußball ist keine Sportart, die für Frauen geeignet ist, eben schon deshalb, weil er ein Kampfsport ist.
Ja, wenn sich da beide Herrschaften mal nicht täuschen sollten. Aber zurück zu Bärbel Wohlleben. Ist ihr Traum vom Fußball jetzt also vorbei?
Mein Vater war ja letztes Jahr beim Südwestfußballverband und damals war der Chef der Eugen Müller und der Walter Kolper der Geschäftsführerin. Und die hatten ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und wollten ihm dann wahrscheinlich auch Gutes tun. Der wird dann nur gefragt haben, darf meine Tochter dann da spielen? Und dann haben die Bewilligung erteilt, sodass ich also ganz offiziell bei der Spielvereinigung mitspielen konnte.
Ein großer Erfolg für Bärbel. Als einziges Mädchen darf Bärbel in Rheinland-Pfalz in einem Fußballverein spielen. Gegnerische Vereine sehen ihr Talent und wollen die Jugendliche abwerben. Aber Bärbel bleibt Ingelheim treu. Bis sie 15 ist, spielt sie mit den Jungs. Dann ist erstmal Schluss.
Ich hatte ja dann noch in der B-Jugend und A-Jugend mittrainiert, aber ich durfte dann nicht mehr spielen, weil das altersmäßig nicht mehr gut war. Das war klar, die Jungs, die sind körperlich stärker geworden, das waren dann teilweise schon junge Männer. Und da konnte ich ja körperlich nicht mithalten. Das war dann für mich okay. Ich habe es zwar ein bisschen bedauert, aber deswegen habe ich nicht rebelliert, sondern mein Vater hat ja gesagt, dann guck mal, dass du irgendwo Handball spielst.
Für Bärbel ist der Wechsel zum Handball okay. Doch andere Frauen wollen weiterspielen, auch ohne den DFB. Ein offizielles Gesetz, das Frauen das Fußballspielen verbietet, gibt es ja nicht. Nur innerhalb des DFB-Netzwerkes ist es nicht erlaubt. Um zu kicken, müssen die Frauen also einen Weg um den DFB herumfinden. Und den finden sie natürlich. Sie gründen eigene Verbände und diese Verbände richten sogar Meisterschaften und Länderspiele aus. Der Essener Geschäftsmann Willi Ruppert erkennt das Potenzial. Für ihn ist der Frauenfußball ein Spektakel, das die Massen anlockt. 1956 gründet er den Westdeutschen Damenfußballverband e.V. und organisiert Spiele gegen Teams aus den Niederlanden. Die ersten beiden inoffiziellen Frauenländerspiele Ende der 50er Jahre sind ein Riesenerfolg. Zum zweiten Spiel im Münchner Dante-Stadion strömen gar 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Münchner Verkehrsbetriebe müssen Sonderzüge einsetzen. Es ist eine wahre Völkerwanderung. Und das zu einem Spiel der Frauen. Die deutschen Spielerinnen siegen mit 4:2. Nach dem Spiel gibt es in der Presse viel Lob. Es wird aber auch gestichelt. Der Münchner Merkur schreibt:
Dabei war dauernd etwas los. Angriff, Kampf und Gegenangriff. Es knallten haushohe Kopfbälle von Dauerwelle zu Dauerwelle. Es wurde gestoppt, mitgedribbelt, zugespielt und kombiniert.
Die Wochenschau kommentiert:
Die Umstellung von Haushaltsführung auf Ballführung scheint tatsächlich gelungen zu sein, obwohl die Herren der Schöpfung noch immer lachen.
Und im Kicker liest man:
Viele erwarteten eine handfeste Gaudi. Doch die meisten urteilten danach, Damenfußball ist gar nicht so abwegig. Unästhetisch? Nein, so wirkte das ganz und gar nicht. Das Münchner Spiel bewies, dass Damenfußball durchaus sportlich ist.
Und kein Scherz, in den nächsten Tagen rufen sogar viele junge Mädchen in der Kicker-Redaktion an. Sie sind so begeistert von den Leistungen der Frauen und wollen jetzt einfach auch Fußball spielen. Eine Gruppe an Männern freut sich aber so gar nicht über die siegreichen Frauen. Der DFB. Die Männer sind nicht nur unglücklich, die rasen vor Wut, protestieren sogar beim Münchner Oberbürgermeister. Der Dachverband droht den Städten, sollten sie weiterhin Frauenpartien erlauben, werden dort in Zukunft keine wichtigen DFB-Spiele der Männer mehr stattfinden. Und die Frauen? Die spielen einfach weiter. Inoffiziell ohne den DFB. Es ist ein bisschen ein Zustand wie im Wilden Westen. Und auch Willi Ruppert, der Geschäftsmann, lässt sich davon nicht beirren. Er will noch höher hinaus. Im November 1957 organisiert er ein Turnier in Berlin. Dazu lädt er 4 inoffizielle Nationalmannschaften aus Europa ein und bewirbt das Ganze in Großbuchstaben als Europameisterschaft. Aber alles kommt anders. Es werden weniger Tickets verkauft als geplant und am Ende wird Ruppert sogar per Haftbefehl gesucht, weil er die Rechnungen nicht bezahlen kann. Keine gute Presse für den Frauenfußball. Aber was ist eigentlich mit Bärbel Wohlleben? Bärbel, der früher Fußball alles bedeutet hat. Sie spielt immer noch Handball. Mittlerweile ist sie 25 Jahre alt und trainiert hart mit ihren Mannschaftskolleginnen. Dann kommt dieser eine Tag.
Das war im November 69, sonntags vor Busenbeetag.
Bärbel weiß noch nicht, dass sich an diesem Tag alles für sie verändern wird. Sie hat ein Handballspiel. Sie läuft an den Kabinen vorbei durch den Keller unter der Sporthalle. Ihr wisst schon, so ein Flur, wie er unter Sporthallen häufig zu finden ist, mit diesem muffigen Geruch nach altem Schweiß. Mit langen Korridoren und Zimmern, in denen alte Sportgeräte lagern.
Und die Uschi Demne von TV Alzey, die hatte sich unten in Kellerflur fußballspielend aufgewärmt.
Bärbel ist baff. Eine fußballspielende Frau? Das hat sie lange nicht mehr gesehen.
Und dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, sie, du kannst ja Fußball spielen, du kannst ja recht gut mit dem Ball umgehen.
Aber wie geht das, fragt sich Bärbel. Spielt Uschi etwa in einem echten Verein?
Ja, ich spiele bei Frauen. Ja, du spielst so. Ja, bei TuS Wörstadt. Und dann habe ich sie so ausgefragt, beim Training ist und, und. Und sie sagte dann auch montags und freitags und hat gesagt, ich bin morgen da.
Bärbel hält ihr Wort. Ein Tag später fährt sie nach Wörstadt, das liegt 20 Kilometer vor den Toren von Mainz. Uschi Demmler, die Frau aus dem Hallenkeller, das ist jetzt ihre Mitspielerin. Ab sofort fährt Bärbel, die mittlerweile in der Rechtsanwaltskanzlei ihres Vaters arbeitet, jede Woche nach der Arbeit nach Wörstadt. Und sie ist nicht alleine. Immer mehr Frauen werden auf die Mannschaft aufmerksam. Auch in anderen Teilen des Landes gründen Frauen Fußballteams. Damit steigt der Druck auf den DFB. Der will weiterhin keine Konkurrenz neben sich dulden, so
So ein bisschen wie die 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Also da war der DFB sehr, sehr träge gewesen. Die standen immer wieder auf der Bremse. Und die hatten ja bedacht, das wäre mal so eine richtig große Blase, die dann platzt und dann würde alles wieder runterkippen, wie das in den 50er Jahren war, wo der DFB aber noch viel stärkeren Einfluss hatte.
In Wörstadt formt sich eine erfolgreiche Fußballmannschaft rund um Uschi Demmler und Bärbel Wohleben. 1970 wird Wohleben in eine Auswahlmannschaft berufen, die aus Spielerinnen des SC 07 Bad Neuenahr und der TuS Wörstadt zusammengestellt wird. Bärbel ist somit Teil eines inoffiziellen Nationalteams. Dann erreicht die Mannschaft eine völlig unerwartete Nachricht.
Ja, wir waren im Umkleideraum gewesen vor dem Italienspiel. Dann kam der eine Fernsehreporter rein, ich glaube vom ZDF war der. Und der sagte dann, Mädels, ich wollte euch da was mitteilen, was ganz Aktuelles. Der DFB hat das Frauenfußballverbot aufgehoben. Und haben wir gegrölt wie die Bekloppten. Die Euphorie war da.
Am 31. Oktober 1970 ist es endlich soweit. Beim DFB-Bundestag in Travemünde fällt das Spielverbot für die Frauen. Bei nur 2 Gegenstimmen. Der Frauenfußball ist ab sofort nicht nur offiziell erlaubt, er soll auch gefördert werden. Das ist der lang ersehnte Durchbruch. Die Frauen haben sich diese Entscheidung erspielt, indem sie nicht aufgehört haben, an ihren Sport zu glauben. Diese Beharrlichkeit zahlt sich aus. Der Kicker schreibt:
Die Delegierten sind an der Ostseeküste angetreten, um Abschied zu nehmen von ihrer jahrzehntelang sorgsam gepflegten These, Fußball ist Männersache. Fest verankerte Vorurteile gegen Frauenfußball müssen sie zu Grabe tragen und zugleich auch den Bann, den sie den weiblichen Eindringlingen in ihre Männerdomäne 15 Jahre zuvor entgegengeschleudert haben.
Der DFB hat einfach Angst um sein Machtmonopol. Bevor sich die Frauen also unabhängig machen und einen eigenen großen Fußballverband gründen, hebt der DFB sein Verbot lieber auf. Die gesellschaftlichen und sportlichen Entwicklungen ließen dem Dachverband keine andere Wahl. Bärbel Wohleben ist außer sich vor Freude. 3-mal die Woche trainiert sie mit ihren Mitspielerinnen bei der TuS Wörstadt. Sie sind motiviert, sie haben alle ein Ziel, den deutschen Meisterinnentitel. Doch das Problem? Es gibt noch gar keine Meisterschaft. Wieder müssen sich die Frauen noch einige Jahre gedulden. 1973 findet, ohne die Zustimmung des DFB, der Goldpokal statt. Ein Turnier der Landesverbandsmeister. Das Team aus Wörstadt gewinnt. Dieses Turnier ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Frauenfußballs. Denn zum Wettbewerb sind auch die DFB-Chefs eingeladen. Diese wiederum versprechen nach dem Wettbewerb, im nächsten Jahr soll es eine offizielle deutsche Meisterschaft geben. Und der DFB hält sein Versprechen. Ein Jahr später gibt es sie, die erste offizielle Meisterschaft der Frauen. Und es geht um mehr als nur einen offiziellen Titel. Es geht darum, welche Zukunft der Frauenfußball hat. Ob der Frauenfußball eine Zukunft hat. Und natürlich auch, wie Männer den Frauenfußball, jetzt wo er offiziell erlaubt ist, beurteilen werden. Im Finale steht schon wieder die TuS Wörstadt. Mit dabei die Stürmerin Bärbel Wohleben, die mittlerweile den ehrenvollen Beinamen die weibliche Beckenbauer trägt. Manche sehen in ihrem Spielstil Parallelen zum Kaiser Franz. Ein Ritterschlag für die Spielerin, mit einem männlichen Spieler verglichen zu werden. Im Mainzer Bruchwegstadion geht es gegen DJK Eintracht Erle. Es steht 2-0. Und dann passiert etwas Historisches.
Also es war so, dass wir aus der Abwehr heraus den Ball nach vorne gespielt haben.
Ihre Mitspielerin dribbelt den Ball aus der eigenen Spielhälfte nach vorne. Sie rennt über die linke Außenbahn.
Bis dicht vor die Torauslinie, gegnerisches Tor, und hat dann den Ball quer reingespielt. Und eine Abwehrspielerin von Gelsenkirchen Erle hat dann gegen den Ball getreten, hat nicht gut getroffen, aber für mich sehr gut getroffen. Und so kam der Ball aus dem 16-Meter-Raum raus, auf mich zu.
Zu diesem Zeitpunkt steht es im Finale bereits 2-0 für die TuS Wörstadt. Das Spiel ist eigentlich schon fast entschieden. Doch Bärbel Wohleben will noch mehr.
Ich kam ja aus dem halblinken Mittelfeld und habe dann einfach gedacht, da schießt du drauf. Es ist so wie heute, Ball nochmal anhalten, nochmal auf den anderen Fuß legen. Wir haben da früher öfters aus der zweiten Reihe geschossen. Und es waren tolle Tore.
Aus 16 Metern trifft Wohleben halb rechts, halb hoch ins Tor. Die TuS Wörstadt gewinnt die Meisterschaft.
Beim Empfang in Wörstadt werden die Spielerinnen begeistert gefeiert. Bärbel Wohlleben trägt eine ihrer Mitspielerinnen auf den Schultern durch die Straßen. Diese reckt den Pokal freudig in die Höhe. Meisterinnen im Damenfußball. Was für ein Erfolg für die kleine Stadt in Rheinland-Pfalz. Werbung. Volkswagen unterstützt seit vielen Jahren den Frauenfußball. Unter dem Motto Dein Leben, dein Spiel, dein Fußball wollen wir von Almut Schuld wissen, was war dein prägendster Fußballmoment?
Hallo, ich bin Almut und ich spiele Fußball, seitdem ich 5 bin. Aber damals wusste ich noch gar nicht, was für eine Tragweite der Fußball hat. Ich war immer einfach nur glücklich, Fußball zu spielen und meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt auch keinen Fernseher. Und dann kam die WM 2002, WM Männer in Japan und Südkorea. Und da habe ich dann festgestellt, was der Fußball für eine verbindende und emotionale Kraft hat und dass es auch eine Nationalmannschaft gibt. Bei dieser WM haben mich meine beiden älteren Brüder mitgenommen und wir haben in einem Restaurant, das ist so als Public Viewing des Spiels, zusammengeschaut. Meine Eltern hatten uns Geld gegeben für ein Getränk und haben selber eine Stadtführung gemacht. Und wir saßen dann dort zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen und man hat sich irgendwie gleich in so einer Gemeinschaft gefühlt. Und ich habe dann gedacht, wow, also so groß kann es werden. Und ja, dann war auch der Gedanke geboren, dass man nicht nur in der Kreisauswahl spielen kann, sondern es vielleicht auch bis in die Nationalmannschaft schaffen könnte. Und somit hatte ich ein neues Ziel und habe gemerkt, dass der Fußball überall auf der ganzen Welt gespielt wird.
Volkswagen.
Werbung Ende. Bärbel Wohlleben weiß noch nicht, was sie daraufhin erwartet.
Schon lass es immer so auf mich zukommen. Und da war eine, die hat dann schon im Training gesagt, du, die bist in die Auswahl Tor des Monats gekommen.
Das Tor des Monats ist eine Auszeichnung der ARD Sportschau. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stimmen damals noch per Post für ihr Lieblingstor ab. Bis dahin standen nur Tore von Männern zur Wahl. Ein paar Monate zuvor bekam Franz Beckenbauer die Auszeichnung. Bärbel Wohlleben ist 1974 die erste Frau, die nominiert wird.
Dann sagt ja, was du schon wieder erzählst. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Und dann kam doch ein Anruf von Köln.
Die Person am anderen Ende der Leitung teilt ihr mit, ihr Tor ist das Tor des Monats. Damit ist Bärbel Wohlleben die erste Frau, die diese Auszeichnung erhält. Sie setzt sich mal wieder gegen die Männer durch. Zur Verleihung wird sie ins Sportschaustudio eingeladen.
Zum ersten Mal eine Frau in der Vorstellung beim Tor des Monats zur Auswahl überhaupt gestellt, in der 39. Sendung seit 1971 und sofort gewinnt diese Frau als Fußballerin. Ich gratuliere Ihnen, Fräulein Wohlleben.
So wirklich überzeugt von Bärbels Leistung scheint der Moderator irgendwie nicht zu sein. Trotz der steigenden Popularität des Frauenfußballs müssen sich Wohlleben und ihre Mitspielerinnen weiterhin fiese Kommentare von den Männern anhören. Auf dem Spielfeld, aber auch in den Medien.
Und dann gab es so auch Reporter, die sich dermaßen daneben benommen haben mit ihren Kommentaren. Links an den Wim Tölke, den konnte ich sowieso nie leiden. Wenn Sie das sehen, wo er dann Spiel kommentiert hat, da haben sie erstmal die Kamera auf Mädels gestellt, die, sagen wir mal, nicht sportlich so fit waren, die auch ein bisschen korpulent waren und ein bisschen ungelenkig gelaufen sind und dann vielleicht auch mal neben den Ball getreten haben, anstatt den Ball zu spielen. Und dann kamen seine Kommentare dazu. Also sie möchte ich nicht wiedergeben.
Wir halten fest. Bärbel Wohlleben setzt mit ihrer Auszeichnung zum Tor des Monats ein wichtiges Signal. Frauen können nicht nur Fußball spielen, sie sind auch gut darin. Doch deswegen ist noch lange nicht alles gut. Der Weg in Richtung Sichtbarkeit und Gleichberechtigung ist für die Frauen noch ganz schön lang.
Tatsächlich, als ich angefangen hatte, hatte ich eigentlich nur Männer als Vorbilder, weil es für mich damals im Alter von 7, 8 Jahren auch ja, wenig Sichtbarkeit von weiblichen Fußballerinnen gab, leider. Deswegen war es am Anfang Bastian Schweinsteiger. Später kam dann Joshua Kimmich dazu, aber war natürlich vermehrt männliche Fußballer, wenn man das halt auch immer gesehen hat.
Habt ihr sie erkannt? Das ist Julia Gwin, die aktuelle Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Sie ist ganze 56 Jahre nach Bärbel Wohlleben zur Welt gekommen. Bärbel ist heute 81, Julia 25. Ganz unterschiedliche Laufbahnen, die aber trotzdem einige Parallelen aufweisen. Es gibt noch viel zu tun für den Frauenfußball in Deutschland. In der nächsten Folge lernt ihr eine Frau kennen, die mit ihrer Hartnäckigkeit den DFB herausfordert und damit einen wichtigen Grundstein für den deutschen Frauenfußball legt. Außerdem geht es um eine etwas andere Nationalmannschaft, die es ganz ohne den DFB bis zum Weltmeistertitel schafft. Verboten Gut ist ein Kicker-Podcast, präsentiert von VW. Projektmanagement: Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Host: Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit an dieser Folge: Laurenz Greschardt, Maximilian Hertwig, Florian Kappelsberger, Cynthia Seidel. Schnitt und Sounddesign: Daniel Braun. Corporate Music: WeSound. Grafik: Yannick Kaukuris. Storytelling-Beratung: Alexander Gutsfeld. Basierend auf einer Idee von Jona Gebhardt und der Klasse 61a der Deutschen Journalistenschule. Wir danken allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern dieser Folge. Die nächste Folge erscheint am 24. Juni. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.